Ja, vielen Dank für die Einleitung, Brunner. Die Fragestellungen, die eben aufgeworfen sind, wollen wir natürlich experimentell überprüfen. Das heißt, insbesondere wollen die Psychologen sie natürlich experimentell überprüfen. Und jetzt ist die Frage, wie designt man solche Experimente? Was man da möchte, ist, man möchte das unter sehr kontrollierten Bedingungen machen. Man möchte systematische Variationen durchführen. Und die Hauptdinge, die aufgenommen werden sollen, sind subjektive und biometrische Daten und Verhaltensdaten während eines solchen Notfalls. Nun gut, jetzt können wir nicht hergehen und ein Haus anzünden oder ein Atomkraftwerk durchbrennen lassen, um da so einen Notfall zu simulieren. Da müssen wir etwas vorsichtiger umgehen. Was die Rettungskräfte oft machen, ist, sie haben Gebäude oder auch ganze Gelände, auf denen sie Notfälle durchspielen können, auf denen solche Notfälle dann auch tatsächlich trainiert werden. Da ist es dann allerdings so, dass das sehr technisch aufwendig ist. Das heißt, das sind auch dann Dinge, die uns nicht offen stehen und an denen dann auch einfach viele Sachen gar nicht möglich sind. Also zum Beispiel die Verkabelung desjenigen, um biometrische Messungen durchzuführen, wenn er sich in diesen Gebäuden bewegt, ist durchaus technisch sehr aufwendig. Da ergibt sich dann, dass man durchaus darüber denn nachdenken kann, dass man vielleicht eben nicht so eine reale Umgebung nimmt, sondern die virtuelle Realität. Und was ist das, virtuelle Realität? Das ist vor knapp 50 Jahren eine Vision gewesen, in der man gesagt hat, man möchte ein Fenster aufmachen auf dem Computer in eine virtuelle Welt, die allerdings sich anfühlt wie die echte Welt. Es ist dreidimensional, man kann sich darin bewegen, man kann Objekte darin direkt manipulieren. Es fühlt sich eben so an wie die echte Welt. Vor knapp 50 Jahren, ist noch nicht ganz 50 Jahre, war das noch ein Ding der Unmöglichkeit, da wir nicht die Rechner besaßen, die das unterstützen. Mittlerweile ist es aber so, dass sogar ein normaler Desktop-PC, wie Sie ihn heutzutage kaufen können, durchaus ganz gute Ergebnisse liefern kann. Wobei es dann ganz verschiedene Arten von Visualisierungsmöglichkeiten gibt. Das Einfachste ist, dass Sie einen Monitor auf Ihrem Schreibtisch stehen haben und dann die Welt dargestellt wird. Das kann man dann ausweiten zu einer ganzen Monitorwand. Das gibt dann schon einen sehr realistischen Eindruck. Dann gibt es die sogenannte Cave. Das ist dann ein ganzer Raum, der dann die Umgebung darstellt. Und es gibt dann, und das ist das, was wir einsetzen, ein sogenanntes Head-Mounted Display. Da gibt es keine deutsche Übersetzung zu, aber man kann dazu sagen, auf dem Kopf montierte Anzeige. Die besteht daraus, dass Sie zwei kleine Bildschirme vor den Augen haben und dadurch dann die Möglichkeit haben, ein 3D-Bild zu erzeugen, das tatsächlich sehr realistisch wirkt. Und nun komme ich zu einem Punkt, der vielleicht etwas Schmunzeln bringt, nämlich, dass wir tatsächlich Computerspiele einsetzen, um dann diese virtuelle Realität umzusetzen. Und der Grund dafür ist, dass bei der Produktion der Computerspiele heutzutage sogenannte Game Engines erstmal erstellt werden. Das sind dann eben Programme, die es erlauben, diese Spiele zu realisieren, die Möglichkeit bieten, Physik zu simulieren und auch Animationen von Agenten da drin zu simulieren. Und die werden dann benutzt, um die Spiele aufzubauen. Diese Engines werden zum Teil freigegeben von den Firmen, zum Teil werden sogar dann auch die Programme freigegeben, sodass die Computergemeinde dann die Möglichkeit besitzt, diese Spiele auch zu modifizieren und Dinge damit zu machen, die vielleicht ursprünglich gar nicht vorgesehen waren. Und genau das haben wir dann auch getan. Wir haben uns eine dieser sogenannten Engines genommen, die Source Engine, und die benutzt, um unser Szenario umzusetzen. Die Vorteile davon sind, es ist relativ kostengünstig, kostet rund 50 Euro. Die Videoqualität, die grafische Qualität ist sehr gut. Es ist so, ich habe mit meinem Kollegen in der Fakultät gesprochen, mit dem Computergrafiker, der sagte, ich kann zwar in Einzelfällen kann ich gute Lösungen bringen, aber wenn man eben sowas haben will wie ein ganzes Szenario, dann ist es so, man sollte auf solche Spiele-Engines zurückgreifen. Und das Ganze ist sehr leistungsfähig, hat auch ein paar Nachteile. Meist ist es nicht vernünftig dokumentiert. Man kann es auch nicht so gut für Caves einsetzen. Und weil es eben nicht so gut dokumentiert ist, hat man manchmal Schwierigkeiten, die Dinge zu erweitern. Das haben wir dann auch oft gemerkt, dass an Dingen, die wir eigentlich machen wollten, dass wir die dann nicht umsetzen konnten, weil uns Grenzen gesetzt worden sind, die wir vorher nicht bedacht hatten. Wir sind jetzt nicht die Einzigen, die solche Dinge tun. Da gibt es eine ganze Menge von Forschergruppen, die schon hergegangen sind. Eins der Institute, was relativ bekannt ist, ist das ICT, das Institute of Creative Technologies in den USA, die speziell auch viele Aufträge vom Militär bekommen. Und da geht es dann auch zur Therapie von PTPS und auch um Vorbereitung von Soldaten auf ihren Einsatz in Afghanistan. Und die arbeiten eben auch mit PCs, Großleinwand, HMD. Gibt dann unter anderem auch das Virtual Reality Medical Center, in dem die Anwendungen im Wesentlichen medizinische Dinge sind, wie eben zum Beispiel gegen Phobien die Leute abzuhärten. Das Interessante ist, dass wir in der Literatur nichts gefunden haben, was ähnlich ist zu den Experimenten, die wir durchführen wollen. Also es gibt bisher keine Experimente, die dazu dienen, die Emotionen und Emotionsregulation während Notfallsituationen zu testen und zu untersuchen. Da sind wir also bisher einzigartig. Was setzen wir nun ein, um unsere Versuche durchzuführen? Ich hatte schon das Head-Mounted Display benutzt. Das ist etwas, was wir einsetzen zusammen mit einem Bewegungssensor, sodass wir auch den Kopf bewegen können und dadurch sich die Perspektive ändert. Ein Joystick wird zur Bewegungssteuerung eingesetzt und wir haben die Source Engine von Half-Life eingesetzt. Die Emotionserfassung erfolgt dann zum einen ganz konventionell über Fragebögen, zum anderen werden dann biometrische Indikatoren abgeleitet, wie Hautleitfähigkeit, Herzrate und Atmung. Und außerdem haben wir noch die Möglichkeit, während das Experiment durchgeführt wird, die Person innerhalb der Umgebung zu tracken und zu sehen, was tut sie dann gerade, an welchen Stellen befindet sie sich, welche Entscheidung trifft sie, sodass wir das auch alles hinterher dann im Zusammenhang bringen können. Um das Ganze zu illustrieren, haben wir ein kleines Video aufgezeichnet, das Ihnen zeigt, einen kleinen Ausschnitt zeigt aus der Notfallsituation, in die wir da jetzt gleich geraten oder in die die Versuchspersonen geraten. Links oben in der Ecke sehen Sie denjenigen, der den Joystick bedient. Jetzt ist irgendwas passiert. Und wir stellen fest, dass es wohl ein Feuer gegeben hat. Wir sehen auch, dass eine hilflose Person da ist, der wir eigentlich helfen wollen, können es aber nicht, weil er unter den schweren Heizungen begraben ist. Die Versuchsperson hat sich jetzt daran erinnert, dass da ja ein Feuerlöscher ist. Nicht alle Versuchspersonen sind so. Und außerdem löst er auch noch den Alarm aus. Jetzt duckt man sich besser, weil das ist auch bekannt, wenn Rauchentwicklung in der Tiefgarage ist, dann sollte man sich ducken, um unter dem Rauch durchzukommen. Ja. Ja, die Versuchsperson, in dem Fall auch derjenige, der das Szenario kreiert hat, hat sich sehr vorbildlich verhalten. Tatsächlich ist es so, dass wir auch andere Versuchspersonen schon gehabt haben, die beispielsweise gar nicht gemerkt hatten, dass Feuerlöscher vorhanden sind oder dass Notfallknöpfe vorhanden sind. Also wahrscheinlich so, wie wir uns auch verhalten würden, ist es so, dass einige Leute, dass die Leute immer ganz verschieden mit dieser Situation umgehen. Und das ist tatsächlich auch eine der Sachen, die wir da eben bei herausbekommen wollen und eben auch dabei sehen wollen, welche Emotionen sie dabei entwickeln. Das Ganze haben wir eben realisiert mit vorhandener Software. Es war relativ aufwendig, das umzusetzen. Die Herausforderung, die wir aber jetzt insbesondere sehen in der Weiterentwicklung dieses Szenarios, ist, dass wir auch zusätzliche aktive künstliche Agenten in diesen Szenarien haben wollen, sodass wir dann eben auch Notfälle haben können, in denen mehr als ein Agent ist, mehr als ein menschlicher Agent ist, der dann eben mit anderen virtuellen Agenten zusammenarbeiten muss. Und dazu brauchen wir denn eben Agenten auch, die glaubwürdig sind. Und um glaubwürdig zu sein, müssen auch die Emotionen haben. Zum einen müssen sie die dann zum Ausdruck bringen können, zum anderen müssen sie die auch simulieren können. Wobei wir auch natürlich in manchen Fällen es haben wollen, dass die dass dysfunktionale Emotionen simuliert werden, wie eben Panik und Schockstarre. Wozu führen dann diese Emotionen? Na, die werden insbesondere, das ist unsere These, zur Zielauswahl, zur Aufmerksamkeitssteuerung und zur Zielpriorisierung führen, sodass dann die Handlungsplanung und die Handlungsausführung des Agenten revidiert werden muss. Und insbesondere dann eben auch Kooperation zwischen Menschen und solchen virtuellen Agenten zustande kommen muss. Wir haben uns dann anhand des Szenarios Gedanken darüber gemacht, welche Arten von Emotionen treten denn überhaupt in diesem Szenario auf, wie werden diese Emotionen ausgelöst, wozu führen denn diese Emotionen dann wiederum auf dem Entscheidungsniveau, was wird davon kognitiv ausgelöst. Also was Sie gesehen haben, ist, Sie kommen in diese Garage, Sie sollen Ihr Auto holen und Sie werden dann plötzlich überrascht von einer Explosion, das Licht geht aus, man ist dann erstmal überrascht. Und Überraschung führt dazu, dass Sie anfangen, Ihre Ziele zu ändern. Sie wollen erstmal aktiv Ihre Umgebung explorieren, gegebenenfalls neu planen. Andere Leute kommen vielleicht auch dazu, dass sie sofort in Panik geraten und flüchten. Wenn Sie dann merken, dass Sie bestimmte Dinge nicht tun können, eben wie zum Beispiel diesen Menschen nicht helfen können, kann es dazu führen, dass Sie das Gefühl von Kontrollverlust bekommen, dass Sie erschrecken und Angst haben und dabei dann auch wiederum eine Neupriorisierung ihrer Ziele durchführen und eine Neuplanung durchführen. Die Wahrnehmung von hilflosen Agenten, die kann dazu führen, dass sie Mitleid empfinden oder das kann auch sein, dass sie Schadenfreude empfinden. Also das ist dann der Fall, der vielleicht eher negativ ist. Das Ganze kann dann entweder zu Empathie oder Panikreaktionen führen und zum Schluss, wenn sie Kontrollgewinn erleben, kann das eben auch zu Erleichterung kommen und dann sind Sie froh darüber, dass Sie Ihre Ziele erfolgreich erreicht haben. Lassen Sie mich zusammenfassen und einen kleinen Ausblick geben. Was wir Ihnen versucht haben zu zeigen, ist, dass das Erleben von Emotionen und die Emotionskontrolle eine ganz wichtige Rolle bei der Bewältigung von Notfallsituationen in Notfallsituationen spielen. Und der wesentliche Punkt, der uns dann auch dazu stimuliert hat, überhaupt uns diese Dinge anzuschauen, ist, dass es praktisch keine Untersuchung zu dem Bewältigungsverhalten während eines Notfalls gibt. Wir haben dann gesagt, wir haben die Möglichkeiten, warum probieren wir nicht aus, eben virtuelle Realitäten einzusetzen, um so solches Bewältigungsverhalten in solchen simulierten Notfallsituationen zu untersuchen und planen. Das heißt, wir sind so weit gediehen, dass wir unseren Experimentierraum haben. Es ist alles abgedunkelt. Wir brauchen bloß noch die Person zu holen und können dann anfangen, die psychophysiologischen Indikatoren und die Verhaltensdaten aufzunehmen, sodass wir dann auch hoffen, in 2 bis 3 Monaten dann auch tatsächlich die ersten Verhaltensdaten zu haben. Und im Ausblick ist es so, dass wir planen, diese Szenarien auch zu erweitern zu Trainingsszenarien, in denen man dann eben auch andere Agenten einsetzen kann, die mithilfe der künstlichen Intelligenz, Emotionssimulation und Handlungsplanung zusammenbringen und dann sich verhalten wie fast echte Agenten. Vielen Dank.